Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Podiumsgespräch, das in den letzten Wochen so viel Aufmerksamkeit erregt hat, gegen den Strom von Meinungsdiktatur und Political Correctness. Hier in der Runde begrüßt ist hier ganz Professor Keplinger. Er hat in Mainz und München, Berlin Publizistik und Geschichte studiert. Nach seiner Promotion war er als wissenschaftlicher Assistent von Elisabeth Nölle-Naumann tätig, Geisteswissenschaftler an zahlreichen Universitäten, US Berkeley, der Harvard University, der Universität de Tunis und der Universität Zürich. Sie haben über 300 wissenschaftliche Aufsätze und 30 Bücher veröffentlicht und zeichneten als Mitherausgeber der 12-bändigen Internationale Encyclopedia of Communication, verantwortlich für den Bereich Medienwirkungen. Von 1982 bis 2011 waren Sie Professor an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Gegenstände Ihrer Studien sind vor allem die politische Bedeutung der Massenmedien, die Wirkung des Fernsehens, die Kommunikation in Krisen, Konflikten und Skandalen sowie die wechselseitigen Effekte der Medien, Ihr direkter Einfluss auf die Entscheider in Politik, Wissenschaft, Justiz, über die Sie berichten. Dann haben wir in unserer Runde einen herzlichen Applaus. Vielen Dank, dass Sie da sind. Dann haben wir in unserer Runde daneben Freifrau Hedwig von Beverförde. Sie ist Sprecherin der Initiative Familienschutz. Sie wurde als Europasekretärin in Brüssel ausgebildet und schloss ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Münster ab. Nachdem sie dann 3 Kinder hatte, beendete sie ihre Erwerbstätigkeit. Sie gründete 1999 die landesweite Bürgerbewegung ABC-Schützen in Sachsen-Anhalt. Dieser trat für den Schutz der Elternrechte ein und gegen die Betreuungspflicht von Kindern in der Grundschule. Der Erfolg ihrer Initiative war, dass das Gesetz nach einem Jahr zurückgenommen wurde. Im Jahr 2009 gründete sie gemeinsam mit dem Verein Zivile Koalition die Initiative Familienschutz und ist deren Sprecherin. Bekannt ist sie unter anderem durch Talkshow-Auftritte bei Maybrit Illner und Anne Will. Letztes Jahr waren Sie Hauptorganisatorin einiger Demos für alle in Stuttgart und in Hannover, die sich gegen die Bildungspläne zur Erziehung von Kindern und Jugendlichen zur sexuellen Vielfalt wenden. Herzlich willkommen, Freifrau von Beverförde. Dann haben wir hier zu Gast einen, der ganz kurzfristig noch zugesagt hat. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken, Professor Dr. Klaus-Michael Ahlenfelder. Professor Dr. Ahlenfelder aus Bonn ist Professor für Wirtschaftsrecht und an der Fachhochschule Nordhessen. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Antidiskriminierungsrecht. Herzlich willkommen in dieser Runde. Zu meiner Rechten darf ich begrüßen Pater Professor Dr. Wolfgang Harioff Spindler, geboren 68, ist Dominikaner. Er studiert Rechtswissenschaften, Theologie, Philosophie und Politikwissenschaften in Würzburg, München und Wien und schloss zunächst als Diplomjurist und Magister der Theologie ab. Er wirkte dann als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für christliche Sozialwissenschaft der Theologischen Fakultät Trier, wo er auch zum Doktor der Theologie promoviert wurde. Spindler wurde 2001 zum Priester geweiht und wirkt seit 10 Jahren als Seelsorger an der Theatinerkirche in München. Nebenbei ist er unter anderem Präsident der Stiftung Professor Dr. Arthur Utz in Fribourg in der Schweiz, stellvertretender Vorsitzender des Instituts für Gesellschaftswissenschaften Walberberg in Bonn und Redakteur der sozialethischen Zweimonatsschrift Die Neue Ordnung. Applaus 2013, 2014 war er außerordentlicher Professor für politische Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Pölten. Neben zahlreichen Artikeln und Aufsätzen, vor allem zur katholischen Soziallehre, erschienen von ihm mehrere Bücher. Besonders hinweisen möchte ich hier in diesem Rahmen auf sein Buch »Mit Kindern über Gott sprechen«, christliches Glaubenswissen für die religiöse Erziehung. Und ganz zu meiner Rechten Gabriele Kubi, Soziologin, lange Zeit als Übersetzerin tätig, 1997 in die katholische Kirche eingetreten, seither 12 Bücher veröffentlicht, die in 8 Sprachen übersetzt wurden, Mutter 3 Kinder. Frau Kubi muss ich in diesem Rahmen ansonsten wohl nicht weiter vorstellen, aber das sei gesagt, sie ist sicher eine Frau, an der sich die Geister scheiden. Einerseits in Deutschland von vielen als persona non grata abgestempelt, als unerwünschte Person, und andererseits Lob von höchster Stelle. So sagte, bitte, können Sie gern klatschen. So sagte Christoph Kardinal Schönborn zu ihrem ersten Buch, durch das sie bekannt wurde, das Buch »Mein Weg zu Maria«. Ich habe ihr Buch in einem durchgelesen, voll Freude und Staunen. Es ist wie eine Brise frischer Luft. Es hat den stillen Glanz des Ostermorgens. Man schließt es und sagt, ja, so ist es. Der damalige Josef Kardinal Ratzinger schrieb zu diesem Buch, durch ihren Weg tut sich inmitten all dieser Dunkelheiten die Tür auf, die zu Maria hinführt und mit ihr zur heiligen Kirche und zur Begegnung mit Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Für dieses wichtige Zeugnis möchte ich Ihnen herzlich danken. Und bei der Übergabe Ihres Buches »Die globale Revolution« an den späteren Papst Benedikt bei der Generalaudienz 2012 lobte der Pontifex, Gott sei Dank, dass Sie reden und schreiben. Ja, meine Damen und Herren, als wir uns den Titel für dieses Podium vor circa 1,5 Jahren überlegt haben, konnten wir nicht wissen, dass das Thema so aktuell sein würde und vor diesem Podium so viel Anschauungsmaterial vorhanden sein würde. Gegen den Strom von Meinungsdiktatur und Political Correctness. Und damit hier keine falschen Vorstellungen aufkommen, ich heiße hier alle Medienvertreter sehr, sehr herzlich willkommen. Unser Ziel war es, einige tapfere und couragierte Personen zu Wort kommen zu lassen, die eben gegen diesen Strom von Meinungsdiktatur und Political Correctness gewagt haben, zu schwimmen und dazu dann auch noch einige Experten zu befragen. Ja, zu diesen mutigen Personen gehört Freifrau von Beverförde. Ich habe es vorhin schon erwähnt, sie hat mehrfach die Demo für alle organisiert. Sie stehen in Verbindung mit dem Vorbild für diese Demos, Frau von Beverförde, nämlich dem Manif pour tous. Für was haben die Franzosen demonstriert?
Die Manif pour tous ist vor wenigen Jahren, ich glaube vor 2 Jahren eigentlich, also vor 2,5 Jahren in Frankreich gegründet worden gegen das Loi Taubira. Das war das geplante Gesetz, was also die Ehe öffnen wollte, die ganz natürliche Ehe zwischen Mann und Frau öffnen wollte, das Institut Ehe öffnen wollte für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Und dagegen ja, hat sich eine Initiative gebildet, die sehr schnell sehr groß geworden ist, Manif pour tous sich nennt, das heißt zu Deutsch eben Demo für alle. Und ja, die in ihrer Hochzeit über 1,5 Millionen Bürger auf die Straße gebracht hat gleichzeitig. Das war natürlich eine unglaubliche Bewegung.
Sind Sie selber mal dabei gewesen?
Nein, leider nicht. Aber ich habe mir es natürlich auf Fotos und Filmen und so weiter angeschaut. Und ja, es ist großartig, finde ich, wie dort einfach die Bürger sich haben... Jetzt ist das Mikro weg, ja. sich mobilisieren lassen und gesagt haben, wir lassen uns das nicht einfach wegnehmen. Ja, das, was die natürliche Ehe, die kann nicht einfach umdefiniert werden. Sie kann nicht einfach benutzt werden, um andere Lebensformen einfach dem gleich zu machen. Das geht nicht. Mit, was ja auch die Konsequenz hätte, dass zum Beispiel Kinder adoptiert werden können. Und man hat sich dafür tatsächlich mit vielen, vielen Hunderttausenden, eben über 1,5 Millionen, auf die Straße begeben und dagegen protestiert.
Ja, Sie haben es gerade jetzt zweimal erwähnt, die Zahl 1,5 Millionen, also auf jeden Fall über 1 Million, das war auch in wenigen Zeitungen hier in Deutschland zu lesen. Haben Sie irgendeine Ahnung davon, warum sich so viele Franzosen für sowas mobilisieren lassen?
Ich denke mal, die Franzosen sind einfach ein revolutionäres Volk, das haben die natürlich so im Blut, beziehungsweise das sind sie sich vielleicht auch ein bisschen schuldig, denke ich mal, dadurch, dass sie einfach die französische Revolution quasi das Vorbild aller Revolutionen darstellt. Ich glaube, dass ist anders als bei uns. Also da ist eine andere Mentalität da. Letztendlich, ja, das auch zu zeigen auf der Straße, was man will und was man nicht will.
Und wissen Sie, wie die Medien in Frankreich über diese Demonstrationen berichtet haben? Ist Ihnen da was bekannt?
Ja, die Medien haben das, zunächst hat man wohl versucht, das auch möglichst zu man hat also versucht, das Kleinen, das ließ man aber nicht mehr, weil die Mengen einfach zu groß waren, der Menschen, die dort auf die Straße gegangen sind. Dann hat man konsequent versucht, die Zahl nach unten hin zu manipulieren.
Also, es gibt ein neues Mikro.
Ah, ich habe das Mikro falsch genommen. Gut. Also, man hat versucht, die Zahlen zu manipulieren. Man hat einfach viel, viel geringere Zahlen genannt. Es sind Sachen vorgekommen, dass man sogar Bilder retuschiert hat, um Anzahl von Menschenmengen einfach kleiner zu machen. Also es sind sehr viele unglaubliche Dinge vorgekommen, auch die dann über die Presse gelaufen sind, um das möglichst zu verschweigen oder klein zu reden.
Ich erinnere mich, dass in der Deutschen Tagespost mindestens einmal, ich glaube aber häufiger, darüber berichtet wurde, auch durchaus mit eindrucksvollen Bildern. Frau Kubi, Sie sind, glaube ich, auch bei dieser Demo mal dabei gewesen. Wie waren Ihre Eindrücke?
Am Abend habe ich zu Freunden angerufen und gesagt, morgen ist diese Demo, fahren wir hin aus Spaß. Und da haben die gesagt, ja, und dann sind wir in den Zug gesprungen am Abend und sind tatsächlich nach Paris gefahren. Und es war die erste Demo 13. Januar, ich glaube kein Freitag, aber der 13. Und da war diese erste Demo und es war wirklich sehr eindrucksvoll, weil es einfach die breite Masse des Volkes war. Es waren Familien in allen Altersgruppen. Und das Eindrucksvollste war, dass auf der Bühne Homosexuelle waren, die gesagt haben, we are gay, wir sind homosexuell und wir sind trotzdem dafür, dass jedes Kind einen Vater und eine Mutter haben soll. Und das war wirklich wichtig. Und dazu noch ein Wort. Es hat auch demonstriert, dass die Bewegung sich nicht gegen Homosexuelle richtet, sondern sie richtet sich dagegen, dass die Grundwerte der Kultur durch diese aggressive Politik zerstört werden, aber niemals gegen Personen.
Jedes Kind soll einen Vater und eine Mutter haben. Insofern haben diese Homosexuellen in Frankreich für dasselbe demonstriert, wofür auch kürzlich Papst Franziskus eingetreten ist. Frau von Beverförde, warum geht es bei den Demos in Deutschland speziell?
Die Demonstrationen in Deutschland richten sich vor allem gegen Bildungspläne, jetzt insbesondere in Baden-Württemberg, aber auch in anderen Ländern, in Niedersachsen, jetzt Schleswig-Holstein, aber auch in Nordrhein-Westfalen, wo die Gender-Theorie, ich sage Gender-Ideologie, in die Schule hineingebracht werden soll als Querschnittsaufgabe, wo also Kinder von kleinst auf das, worauf einfach alles gründet, worauf wir Vater, Mutter, Mann, Frau, die Zweigeschlechtlichkeit soll ihnen also als Normalität ausgetrieben werden. Sie sollen also andere angeblich vielfältige Geschlechtsformen kennenlernen und eben auch Lebensweisen, die eben nicht die Ehe sind, sondern alle möglichen vielfältigen Lebensweisen verschiedenster Gruppen und Personen sollen sie kennenlernen. Und das beinhaltet zum Teil Dinge, die man einfach nicht mehr gutheißen kann. Es gibt Schulbücher oder Methodenbücher für Schulen. Zum Beispiel zu nennen ist ein Standardwerk, das heißt Pädagogik der sexuellen Vielfalt, in dem also unglaubliche Methoden und Übungen dargestellt sind, die Lehrer mit den Kindern machen sollen, die dermaßen pornografisch sind, dass es einfach unerträglich ist. Und das Problem ist halt in Deutschland, dass wir die Schulpflicht haben. Die Schulpflicht wäre kein Problem, wenn Eltern die Möglichkeit hätten, sich oder ihre Kinder von solchem Unterricht abzumelden. Aber das genau soll ja verhindert werden oder ist fast in keinem Bundesland mehr möglich, sodass die Kinder gezwungen sind, solchen Sexualerziehungsunterricht über sich ergehen zu lassen und Eltern sie kaum noch von solchen Inhalten fernhalten können. Also man muss sich das mal vorstellen, da sind zum Beispiel Übungen, dass Kinder einen Puff für alle konzipieren sollen, also für alle möglichen sexuellen, vielfältigen, orientierten Menschen sollen sie also einen Puff konstruieren, ja? Oder sie sollen...
Ausdruck, der in dem Buch verwendet wird?
Ja, das sind Ausdrücke, die im Buch verwendet werden. Es werden also Sexspielzeugbegriffe dort ausdrücklich genannt. Es wird gefragt, selbst wenn wenig Zeit ist, sollen die Kinder wenigstens noch so eine Aufgabe bearbeiten wie, wo könnte der Penis sonst noch stecken? Also ich will Sie nicht mit noch schlimmeren Sachen jetzt hier konfrontieren. Es ist in der Tat, es ist schamverletzend. Es zerstört wirklich die Scham der Kinder und überschreitet Grenzen, die man sich nicht vorstellen kann normalerweise. Wir haben ja so immer die Vorstellung, Sexualerziehung, ja, da geht's um Aufklärung. Gewiss Aufklärung, wie entsteht ein Kind und so weiter. Das ist nicht mehr der Fall. Wir sind darüber längst hinaus. Es geht tatsächlich um ernsthafte Sexualisierung der Kinder. Sie sollen also Übungen machen, wie wird in diesem Buch empfohlen. Sie sollen Übungen machen, wie sie sollen sich, ja, das einfach mal darüber sprechen oder sich überlegen, welche Sexualpraktik sie immer schon mal gerne ausprobiert hätten. Solche Dinge werden mit Kindern schon in der Grundschule zum Teil, sollen die Kinder solche Übungen machen. Also es ist wirklich beeindruckend. Und dagegen richten sich insbesondere jetzt die Demonstrationen in Deutschland.
Danke, Frau Beverförde. Herr Professor Kepplinger, ich weiß nicht, ob Sie das ein bisschen mitverfolgt haben, aber was würden Sie sagen, warum wurde Ihrer Meinung nach in den Medien in Deutschland über diese Demos in Frankreich beziehungsweise in den Medien in Frankreich selbst offensichtlich so wenig darüber berichtet oder wenn, dann verkleinernd die Demo dargestellt?
Und es ist wahrscheinlich in Deutschland der gleiche Grund wie in Frankreich. Die homosexuellen Ehe ist etwas, was zumindest in Teilen des Journalismus auf sehr viel Zustimmung stößt, eben auch im Zusammenhang mit der Gender-Diskussion, mit Gleichberechtigungsideologien und diese Dinge. Die sind sozusagen in Anführungsstrichen heilig. Und wenn nun eine Gegenbewegung dagegen auftritt, dann tendieren die Medien dazu, diese Gegenbewegung so klein zu halten, wie es geht. Nehmen Sie die Berichterstattung in Deutschland über Pegida, die ja zunächst überhaupt nicht stattfand. Man musste sich so schon anstrengen, um überhaupt rauszukriegen, was diese Leute da, die 20.000 Leute da in Dresden wollten. Also das ist die eine Seite, warum so etwas nicht hinreichend entsprechend der Bedeutung, die es hat, berichtet wird.
Ganz im Unterschied zu den Demos gegen oder für, oder wie man das auch immer bezeichnen will, für den Fall Charlie Hebdo. Da wurde ganz breit berichtet. Frau Kubi, Ich habe in Ihrer Vorstellung gerade das Buch genannt, Die globale sexuelle Revolution. Das Buch ist ein Aufklärungsbuch über Gender Mainstreaming für alle, die sich mit dem Thema nicht befasst haben. Ganz kurz, worum geht es?
Ganz kurz, ist nicht so einfach.
Geht das Mikro?
Ja, jetzt geht's.
Gleich weiter oben anfassen.
Weiter oben anfassen und so halten. Ja, das Wort Gender ist inzwischen ja bekannt. Also inzwischen fängt was an aufzugehen. Ich rede über Gender und schreibe darüber seit 10 Jahren. Da wusste überhaupt niemand, was passiert ist. Aber seit 99 war Gender Mainstreaming Leitprinzip der deutschen Politik und das durch einen Kabinettsbeschluss der Regierung Schröder. Wir glauben immer noch, wie jetzt auch in der Plasberg-Sendung wurde Gender eigentlich nur so behandelt, bei Gender ginge es um die Gleichstellung von Frauen.
Vielleicht ein kurzer Einwurf, wer es nicht gesehen hat, ich glaube vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen bei Hart, ja, aber fair,
genau.
Plasberg, da ging es um die Ampelmännchen.
Und die Ampelmännchen und die Studierendenwohnheime, wo jetzt die Häuser neu gestrichen werden müssen und so weiter. Bei der Gleichstellung geht es eigentlich um Gleichherstellung. Das Wort gleich hat eine Steigerungsform, nämlich, dass die Frauen gleicher sind als die Männer. Das ist aber nur ein Aspekt von Gender. Wir haben 2000 Gleichstellungsbeauftragte, die das in unserem Land durchsetzen. Gender hat aber eine ganz andere Stoßrichtung. Und deswegen brauchen wir auch den Begriff, weil der Begriff eingeführt wurde, um zu sagen, es gibt eine Differenz zwischen dem sozialen Geschlecht, das ist die Kurzform für Gender, und dem biologischen Geschlecht, wo es früher das Wort Sex gab, what is your sex, Mann oder Frau? Und die Judith Butler ist die, die diese Ideologie formuliert hat, zum ersten Mal vielleicht eine Frau, der das gelungen ist, eine zerstörerische Ideologie zu formulieren. Die hat 1990 das Buch veröffentlicht. Auf Englisch sagt der Titel genau, worum es geht. Gender Trouble, Subversion of Identity. Die Subversion der Identität. Und Judith Butler behauptet, unser biologisches Geschlecht ist ein Phantasma. Wir halten es nur für wichtig, weil es uns immer eingeredet wird und weil wir Bübchen und Mädchen rosa und hellblau anziehen. Und deswegen glauben wir alle hier wahrscheinlich, wir fundamentalistischen Christen, dass wir noch Männer und Frauen sind. Das aber muss abgeschafft werden. Und zwar, nach der Gender-Theorie ist das bestimmende Merkmal der Identität des Menschen seine sexuelle Orientierung. Auch das ist ein neuer Begriff. Und wenn man ihn nachschaut und nach einer Definition sucht und dann vielleicht fündig wird bei den Yogyakarta-Prinzipien, kann ich jetzt nicht erklären, die Zeit reicht nicht, Sie finden alles im Internet, dann ist da zu lesen, dass die Geschlechtsidentität und die sexuelle Orientierung von unserem Gefühl abhängt. Gefühle sind veränderbar. Nicht etwa von unserer Biologie, nicht von unserer Gehirnstruktur, sondern von unserem Gefühl. Es gibt also viele Geschlechter, LGBTTIQ. Sollten Sie nicht wissen, was das ist, fragen Sie Ihre Kinder, die lernen es in der ersten Klasse.
Vielen Dank, Frau Kubi. Auf diesem dicken Buch, diesem roten, was Sie geschrieben haben, die globale Revolution, auf dem
globale sexuelle Revolution,
da ist auf dem Umschlag von jemand ein Zitat geschrieben: Pflichtlektüre für jeden aufgeklärten demokratischen Zeitgenossen. Was macht einen aufgeklärten demokratischen Zeitgenossen auf, Frau Kubi?
Ich würde sagen, wir sind aufgeklärt, wenn wir die Realität so wahrnehmen, wie sie ist. Und dazu kommt dann eigentlich noch, dass wir die Realität verstehen und vielleicht auch dann noch die Zeichen der Zeit verstehen, wohin das nämlich alles geht. Demokratie, haben wir alle in der Schule gelernt, ist die Herrschaft der Mehrheit. Wir sind jetzt in einem Prozess, wo wir feststellen, dass unsere politischen Instanzen, und zwar von der UN über die EU bis zu unseren eigenen staatlichen Organen, Politik machen im Dienste von kleinen und kleinsten Minderheiten auf Kosten der Mehrheit. Und das ist ein gefährlicher Prozess. Hinzu kommt, hinzukommt, wie Papst Benedikt in seiner großartigen Rede im Bundestag dargelegt hat, dass das Mehrheitsprinzip nicht genügt, um festzustellen, was ist denn das Rechte, so hat er das formuliert. Und dazu hat der Verfassungsrichter Böckenförde einen wichtigen Satz gesagt, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Diese Voraussetzungen sind nämlich, dass der Mensch zum Guten erzogen werden muss. Und das haben bisher die Kirche und die Familie gemacht. Und beide Institutionen sind unter heftigsten Angriffen. Ihnen wird die materielle, die soziale und die ideelle Basis entzogen. Auch das ist ein gefährlicher Prozess. Und aufgeklärt und demokratisch heißt, sich dagegen zu engagieren.
Bevor ich hier noch weiter fragen möchte, zunächst mal Pater Dr. Spindler, eine Frage an Sie. Frau Beverförde hat uns gerade was über die deutschen Bildungspläne erzählt, zumindest wie sie teilweise geplant sind in Deutschland und ich glaube auch in einem Bundesland schon wirklich umgesetzt. Frau Kubi hat uns was erzählt zum Naturrecht sozusagen, dass das offensichtlich weggewischt werden soll und nur noch das Gefühl oder die momentane Stimmung entscheiden soll, welches Geschlecht man gerade hat. Was sagt denn die katholische Kirche denn wohl dazu?
Sie meinen jetzt zur Zweigeschlechtlichkeit des
oder
Menschen sozusagen.
Oder Vielgeschlechtlichkeit.
Naja, die Kirche ist natürlich an die Offenbarung gebunden. Und wenn Sie mal das erste Buch der Bibel aufschlagen, das heißt Anfang, Genesis, da finden Sie schon ganz bedeutende Antworten auf Ihre Frage. Da heißt es schon im Vers 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bilde, uns ähnlich. Da fällt erstens schon mal auf, das nur als theologische Zwischenbemerkung, dass Gott hier in der ersten Person Plural spricht. Also lasst uns, die Kirchenväter haben hier so einen ersten Hinweis auf die Dreifaltigkeit, jedenfalls auf den Beziehungsreichtum Gottes gesehen. Und dann im nächsten Vers, ich habe mir den extra rausgeschrieben, damit ich den auch richtig zitiere, und Gott schuf den Menschen als sein Abbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Und diese Wiederholung ist, glaube ich, nicht nur ein Hebraismus, also irgendeine sprachliche Geschichte, sondern hier wird wirklich betont, dass diese Gott Ebenbildlichkeit des Menschen in seiner Bipolarität liegt, also im Verhältnis von Mann und Frau, dass es Mann und Frau gibt. Und die Kirche sieht sich eben gebunden daran vertritt diese Typologie. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich durch München spaziere und meine Mitmenschen ansehe, dann treffe ich immer entweder Männer oder Frauen.
Vielen Dank, Pater Dr. Spindler.
Manchmal auch Kinder, aber die sind dann auch entweder männlich oder weiblich.
Ja, wir haben hier aber das Podium natürlich nicht Gender Mainstreaming, sondern es geht gegen den Strom und Political Correctness. Frau Kubi, Sie wurden neulich heftig angegriffen in einer Bayern 2 Sendung. Da wurde der Anschein erweckt, Sie würden mit der NPD sympathisieren. Können Sie uns kurz umreißen, was in der Radiosendung suggeriert wurde und was tatsächlich im Sächsischen Landtag geschehen ist?
Ja, nicht nur ich wurde angegriffen, Frau Beverförde wurde angegriffen. Es wurde eine ganze Reihe von Personen namentlich angegriffen und von Internet und sonstigen Medien, die christlich sind. Und die Sendung war wirklich ein demagogisches Machwerk, was mit allen Mitteln der Demagogie gearbeitet hat. Es wird nicht mehr argumentiert. Es werden uns einfach Schilder auf die Stirn geklebt und auf diesen Schildern steht fundamentalistisch, biologistisch, sexistisch, bigott, natürlich rechts und rechtsradikal. Und ich habe nun also als ein Beispiel fungiert für rechtsradikal. Wenn man uns das nicht nachweisen kann, gibt es noch ein ganz neues, interessantes Wort, was jetzt immer in der Diskussion sind. Wir sind Scharniere zum rechten Rand, ja, wie in der Tür, ja. Wir machen die Tür auf und sind Scharniere. Wenn man sonst nichts in der Hand hat, ist das das letzte Mittel, um uns das nachzusagen. Und bei mir war es nun so, der Fall war, ich wurde in die Nähe der NPD gerückt und der Fall ist der, ich wurde 2010 eingeladen vom Sächsischen Landtag zur Anhörung in den Sozialausschuss. Dort hatte die Linke ein weiteres, es gibt schon ein Institut in Sachsen, ein weiteres Gender-Institut beantragt, Kostenvoranschlag 4 Millionen. Und da hatten sie fabelhafte Gender-Experten eingeladen, tolle Präsentationen, das ganze EU-Geld dahinter, sind gewohnt, dass sie Erfolg haben. Und dann haben sie noch mich eingeladen und ich habe dann mein Sprüchlein da gesagt, dass ich das keine gute Idee finde. Und die Sache wurde niedergestimmt. Zum großen Verdruss der Linken. Eine Frau Köditz, Landtagsabgeordnete, hat mich am nächsten Tag als rechtsradikal bezeichnet. Ich habe Strafanzeige gegen sie gestellt, ohne Erfolg, weil sie Immunität besitzt als Landtagsabgeordnete. Dass ich gegen dieses Institut war, hat die NPD dazu veranlasst, das gut zu finden. Messerscharfer Schluss, Frau Kubi ist ein Scharnier, wenn nicht überhaupt ganz nah bei der NPD. Das ist einfach demagogische Verleumdung. Nichts anderes. Und ich möchte erklären in aller Deutlichkeit, ich stehe auf dem Boden unserer demokratisch-freiheitlichen Verfassung. Mit keinem einzigen Wort bewege ich mich außerhalb dieser Verfassung. Im Gegenteil, als Katholikin setze ich mich dafür ein, dass diese Verfassung geschützt wird und bewege mich von meinem Glaubensstandpunkt im säkularen Raum. Ich würde, darf ich noch zwei kleine Anmerkungen machen? Also ist dieses Wort rechts ist so eigenartig. Wir sind ja alle Demokraten. Wenn wir die Demokratie beschreiben in Begriffen von rechts und links und es die Rechte wegfällt, was haben wir denn dann? Dann haben wir nur noch links und wir waren eigentlich 89 ganz froh, dass es das nicht mehr gibt. Ja, das ist das. Und das Zweite bei diesen Argumentationen rechts, links, wo alle ganz klar sind, rechts ist böse, links ist gut. Da frage ich, zählen die Leichenberge, die in die Millionen geht, des Kommunismus, zählen sie nicht? Und ich finde, sie zählen.
Es gab ja jetzt nicht nur diesen Fall von dieser Bayern 2 Sendung, wo verschiedene Personen und Gruppierungen verunglimpft wurden. Es gab auch in diesem Jahr den Fall Markus Hollemann. Vielleicht kann die Regie mal ein paar Artikel hier an die Wand werfen, nämlich ein Artikel zum Fall Markus Hollemann. Der sollte Umweltreferent werden. Das ist jetzt nicht gemeint. Das ist ein Zeitungsartikel. Ich hoffe, die Regie findet ihn. Er sollte Umweltreferent werden in München, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, und wurde als möglicher Kandidat alleine dann schon nachher deswegen abgelehnt, weil er passives, spendendes Mitglied bei der Aktion Lebensrecht für alle ist, wie ich übrigens auch. Dann gab es noch die weiteren Fälle, nämlich, dass Peter Wensierski im Spiegel kürzlich schrieb, die Christdemokraten für das Leben und andere Gruppierungen seien fromme Radikale. Kirche in Not wurde auch genannt. Dann haben wir gerade den Fall gehört, dass Frau Kubi unterstellt wurde, sie sei der NPD nahestehend. Oder jetzt Ende Februar ist der Kongress christlicher Führungskräfte zu Ende gegangen in Hamburg. Der NDR titelte, Scholz unterstützt Kongress radikaler Christen. Herr Professor Kepplinger, was sagen Sie denn zu diesen Phänomenen, die sich hier in den letzten Zeit so kundtun?
Also ich meine, hier muss man drei Dinge unterscheiden. Das erste ist die Darstellung dieser Phänomene, und da hat im Grunde Frau Kubi schon das Wesentliche gesagt. Es wird ja hier in keinem der Artikel, die ich dazu auch gelesen habe, wird ja argumentiert. Sie finden keine Gegenargumente, keine Pro-Argumente, egal welches Thema, es gibt nur Schlagworte. Die Leute werden schlichtweg mit Schlagworten möglichst mundtot gemacht. Das ist ein generelles Problem der deutschen Presse, vielleicht nicht nur der deutschen, aber es ist ein Problem der deutschen Presse, dass eine einigermaßen rationale Diskussion zu den meisten wichtigen Sachfragen ja überhaupt nicht stattfindet. Nehmen Sie als Beispiel, um einen großen Sprung zu machen, den Ausstieg aus der Kernenergie oder generell die Energiewende, oder nehmen Sie andere Beispiele wie die homosexuellen Ehe, um nur eine, oder meinetwegen die Besteuerung von Unverheirateten im Vergleich zu Verheirateten. Alle diese Fragen werden ja im Grunde nicht substanziell in der Öffentlichkeit diskutiert. Das wird mit Argumenten einfach totgeschlagen. Das Erste. Das Zweite ist, es geht um Meinungsfreiheit, und da sehe ich im Grunde kein Problem. Wer mit der Meinung in die Öffentlichkeit geht, der muss auch einiges aushalten. Da gilt der Satz von Truman, wer die Hitze nicht verträgt, der darf nicht Koch werden. Also ich meine, das ist nun mal so. Das Dritte ist die Besetzung dieser Position. Da geht es weder um Meinungsfreiheit noch um Journalismus, sondern es geht um Macht. Denn diese Position ist ja, wie ich gelesen habe, zuständig für die Schwangerenberatung. Und hier ist natürlich die Frage, ob jemand, der explizit gegen Schwangerabbrüche sich engagiert, in einer solchen Position neutral genug ist, um das wahrzunehmen. Ich bin, weiß Gott, kein Freund von Schwangerschaftsabbrüchen. Trotzdem ist natürlich für eine Stadt das eine Machtfrage. Und wenn ich Oberbürgermeister der Stadt wäre, würde ich da niemanden haben wollen, der in seiner Meinung dafür oder dagegen festgelegt ist. Wie soll der denn neutral entscheiden? Also insofern habe ich für die Nichtbestellung durchaus Sympathie, auch wenn ich die Art und Weise dieser Auseinandersetzung, die dahinter steht, für völlig indiskutabel halte.
Ja, daher nochmal die Frage direkt gleich im Anschluss an Professor Pater Dr. Spindler. Wie steht die Kirche zum Thema Abtreibung, zum Thema Ja fürs Leben, zum Thema Lebensschutz?
Ein weites Feld, das Sie hier aufmachen zur Abtreibung. Ich glaube, da genügt es, das Zweite Vatikanische Konzil zu zitieren, dass die Abtreibung als abscheuliches Verbrechen bezeichnet hat. Ich will gleich als Jurist dazu sagen, das bedeutet natürlich nicht, dass jede Frau, die abgetrieben hat, ein abscheulicher Verbrecher ist. Ja, es geht um das Phänomen, und damit ist noch nichts über die einzelne Person und ihre Gründe und vielleicht auch Entschuldigungsgründe gesagt. Zumal wir ja heute bedenken müssen, dass wir eine so seltsame verdeckte Fristenlösung haben, wo es ja eigentlich in Deutschland nicht erlaubt ist, sondern rechtswidrig ist, abzutreiben, aber eben die Leute etwas anderes draus schließen, was nicht verboten ist, ist erlaubt, meinen sie. So ist es aber nicht. Ja, aber man kann auch nicht von jedem erwarten, dass er also ein paar Semester Jura studiert. Ja, Lebensschutz. Natürlich, die katholische Kirche ist, glaube ich, hier die vielleicht letzte Bastion, die den Lebensschutz in allen Phasen verteidigt. Das macht zwar nicht jeder Vertreter dieser Kirche, das weiß ich auch, aber die Kirche offiziell, das Magisterium auf jeden Fall, das heißt das Lehramt. Warum das so ist, lässt sich vielleicht auch ganz leicht erklären. Ich will jetzt nicht irgendwelche lehramtlichen Zitate bringen. Überlegen Sie sich einfach, woher Sie Ihr Leben haben. Sie haben es sicherlich nicht selber irgendwo gekauft oder gar gemacht, sondern es ist ein Geschenk, es ist eine Gabe, und das Leben ist auch eine Aufgabe. Das heißt, wir müssen ein Leben lang dieses Leben annehmen, weil es auch sehr schwierig ist, weil es Krankheiten bringt, weil es mühselig ist, weil man arbeiten muss, auch ganz furchtbar. und ähnliche Dinge. Und das Leben bezeichnen wir deshalb als heilig, weil es von Gott kommt, dem Heiligen schlechthin. Von daher leiten wir ab, dass wir eine Verantwortung für das Leben haben und es schützen sollen. Und zwar nicht nur ich, mein eigenes, sondern auch das Leben meiner Mitmenschen. Und das, danke für den Applaus. Und das Ganze haben ja auch unsere Väter und Mütter bei der Gründung der Bundesrepublik Deutschland so gesehen und haben deswegen in Artikel 2 Absatz 2 ein Grundrecht reingeschrieben, das besagt, dass jeder ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit hat. Das ist verfassungsgeschichtlich, wenn ich das sagen darf, einmalig. Sowas hat es vorher nie gegeben. Warum? Weil es eigentlich überflüssig ist. Es ist nämlich selbstverständlich, dass jeder ein Recht auf Leben hat. Aber vor dem Hintergrund der schrecklichen Verbrechen des Nationalsozialismus glaubte man, und es war wohl richtig, das einfügen zu müssen, dass man dieses Recht auf Leben hat. Und das Bundesverfassungsgericht leitet daraus auch eine Schutzfunktion, eine Schutzpflicht des Staates ab. Also der Staat muss durch seine Rechtsordnung das Leben schützen. Und zwar auch schon das noch nicht geborene Leben bis zum Lebensende.
Freifrau von Beverförde, Sie wollten was dazu sagen.
Ich habe das Bedürfnis, noch mal kurz was zu Professor Köpplinger zu sagen. Weil ich fand das jetzt gerade, also ich habe mich jetzt ein bisschen gewundert, dass Sie sagen, dass Sie dafür Verständnis haben, dass man also Herrn Hollemann als Gesundheitsreferenten vielleicht abgelehnt hat, weil er festgelegt sei. Ich denke, wir haben das gerade sehr, sehr schön gehört. Es gibt ja diesen Schutz. Das steht in unserem Grundgesetz drin. Und insofern kann ich das nicht ganz nachvollziehen, dass wenn jemand darauf festgelegt ist, grundsätzlich das Leben, auch das ungeborene Leben schützen zu wollen, dass das dann schon eine Position sein soll, die ihn nicht mehr tragbar macht. Also da kann ich nicht mitgehen. Das wollte ich einfach nochmal sagen.
Wollen Sie was dazu gleich sagen?
Ja, wir sollten auseinanderhalten moralische Fragen und politische Fragen. Man kann ja moralisch vollkommen Ihrer Meinung sein, trotzdem muss ein, ich stelle mich jetzt mal in die Position des Oberbürgermeisters, er muss darauf Acht geben, dass ein Amt nicht in einer bestimmten Richtung präjudiziert wird. Und es wäre genauso inakzeptabel, das Amt mit einer Person zu setzen, die sich aktiv für Abtreibung einsetzt oder für eine Beratung einsetzt, die in die Richtung geht. Das ist genauso wenig akzeptabel. Politik hat in dem Sinne, in Anführungsstrichen, neutral zu sein. Und das ist deshalb ein vernünftiger Grund, hier so zu entscheiden.
Bitte, Herr Professor Spindler.
Darf ich kurz was dazu sagen zur Beruhigung? Die Unterscheidung von Politik und Religion ist in der Tat sehr wichtig. Da stimme ich Herrn Köpplinger ausdrücklich zu. Und da muss auch die Kirche aufpassen, dass sie die Grenzen kennt. Aber der Fall war eigentlich anders. Es geht gar nicht um den Oberbürgermeister, der sozusagen die Pluralität der Meinungen abbilden muss oder überlegen muss, was mache ich mit den Leuten, die das halt anders sehen. Das Problem war ja eigentlich eines der CSU. Die CSU hat diesen Mann ja nicht gehalten und hat ihn, obwohl er, ich glaube, ÖDP-Mitglied ist, oder? Ja, also geglaubt, man kann ihn nicht mehr präsentieren. Und was ich auch sehr schade fand, wir können jetzt aber auch vielleicht dieses Thema dann hier abschließen, dass er gemeint hat, aufgrund des Drucks der Öffentlichkeit, dass er jetzt austreten muss aus diesem Bundesverband. Ich hoffe, er hat es nicht gemacht.
Herr Professor Ahlenfelder, Sie haben jetzt schon eine ganze Weile hier zugehört, geduldig, zum Thema Lebensschutz, zum Thema Ehe und Familie, die Vorstellungen der katholischen Kirche. Was haben Sie für einen Eindruck? Sie sind ja Spezialist für Antidiskriminierungsrecht. Kann man noch unverkürzt vor uns die Lehre der katholischen Kirche aussprechen oder sollte man da bestimmte Leitlinien des Antidiskriminierungsrechts beachten?
Ja, eine interessante Frage. Letztlich wird von vielen gesagt, der säkulare Staat sei so weit, dass man als Christ seine Position nicht mehr vertreten könne. Das halte ich für falsch. Ein säkularer Staat ist bei einer Gesellschaft mit unterschiedlichen Religionen etwas sehr Vernünftiges dem Grunde nach. Die andere Frage oder das eigentliche Problem, was ich hier in Deutschland sehe, ist ein Problem der Dehumanisierung und der Entrespektung. Will meinen, wenn man als Christ in der Öffentlichkeit seine Meinung sagt, dann müssen nicht alle Ja schreien, aber ich erwarte doch ein Mindestmaß an Respekt und an humanem Umgang damit. Und wie die Beispiele jetzt zeigen... Wie die Beispiele hier sehr eindrucksvoll zeigen, fehlt's genau daran. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum diese unfairen, bösartigen, inhumanen Anwürfe gegen Frau Kubi oder andere, insbesondere jetzt zuletzt beim Fall Hollemann, als es um den Lebensschutz ging? Und ich glaube, das ist die Antwort. Das Problem Lebensschutz. Der Schutz des Lebens ist in fast jeder Gesellschaft das größte Tabu. Man darf einen anderen nicht umbringen. Wir leiten es aus den 10 Geboten ab. Im Grundgesetz ist es ausdrücklich aufgeführt. Und genau dieses Gebot wird durch die Tötung Ungeborener geschliffen, unterlaufen. Das kann man nur machen, indem man sein Gewissen betäubt, indem man das Ganze ästhetisiert. Nette Begriffe wählt wie Schwangerschaftsunterbrechung statt Tötung eines Ungeborenen. Und da stört der Lebensschützer, er ist der Störenfried. Er legt offen, was hier verdeckt wird. Die Tötung eines Ungeborenen, schamhaft bezeichnet als Schwangerschaftsabbruch oder was auch immer. Gleichzeitig, und ich denke, das geht tiefer, zeigt er auch eine offene Wunde in unserer Gesellschaft. Wir reden immer von einer humanen Gesellschaft, einer sozialen Gesellschaft. Wie kann eine Gesellschaft human und sozial sein, wenn jedes Jahr 100.000 oder mehr ungeborene Kinder umgebracht werden. Das ist ein Grundwiderspruch in der Gesellschaft. Wenn wir jetzt diese unfairen Angriffe sehen, da kann ich nur sagen, wehret den Anfängen. Was hier versucht wird, ist ein Diffamieren, ein öffentlich mundtot machen von Christen, die ihre Meinung bekennen.
Vielleicht kann ich da noch mal einhaken, Herr Professor Ahlenfelder, weil Sie sagten, mundtot machen. Jetzt werden ja in den letzten Monaten immer mehr Personen und Organisationen so hingestellt, als ob sie die neuen Neonazis wären, was eigentlich eine Verharmlosung der tatsächlichen Neonazis bedeutet, in nicht geringem Ausmaß. Was ist eigentlich so schlimm daran, aus Ihren Beobachtungen heraus, wenn wir als rechter Rand dargestellt werden?
Lassen Sie mich vielleicht noch eins nachtragen, weil mir das wichtig ist. In diesem Zusammenhang bin ich auf ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer gestoßen. Er sagte damals, Schweigen im Angesicht des Bösen ist selbst böse. Gott wird uns nicht als schuldlos betrachten. Nicht zu sprechen ist Sprechen, nicht zu handeln ist Handeln. Das ist für mich Aufruf. Ich sehe das so. Wir können und müssen den Anfängen wehren, die jetzt in unserem Land stattfinden. Darum haben wir auch zusammen mit unserem Sprecher Martin Lohmann die Christliche Aktion gegründet und versuchen, in dem Bereich tätig zu werden. Jetzt zu Ihrer... Jetzt zu Ihrer Frage, was ist eigentlich so schlimm daran, wenn man Menschen als Fundamentalisten abstempelt? Es wird ja geradezu als Synonym verwendet, Fundamentalist, radikal, rechts, Scharnier zu irgendwelchen rechtsextremen Organisationen. Das ist nichts anderes als ein Verleumden, Diffamieren von bekennenden Christen, die sich in die Öffentlichkeit wagen. Was man hier versucht, ist perfide. Nehmen Sie den Begriff Fundamentalist. Was bezeichnet Fundamentalist normalerweise in den Nachrichten? Das sind islamistische Terroristen, die Christen abschlachten und andere, die eben nicht Moslems oder nicht hinreichend muslimisch sind. Und dann werden plötzlich friedliebende Christen auf eine Stufe mit diesen Fundamentalisten, diesen terroristischen Fundamentalisten gestellt. Das ist infam. Und wenn Sie die anderen Begriffe sehen, radikal, rechts und so weiter, es geht doch immer um eins, es sollen Personen als Nazis, Unterstützer der Nazis oder was auch immer disqualifiziert werden. Und das ist das Gefährliche. In unserer Gesellschaft haben wir ein Tabu, Nationalsozialist zu sein. Hervorragend, nach unseren Erfahrungen das einzig Richtige. Wenn man jetzt Leute, die damit überhaupt nichts zu tun haben, in dieselbe Ecke stellt, dann hat man sie ausgeschaltet aus dem öffentlichen Diskurs. Sie sind sozial vernichtet, beruflich vernichtet und politisch vernichtet. Gleichzeitig hat diese Strategie natürlich den Charme, man muss sich mit ihren Argumenten nicht mehr auseinandersetzen. Welche rationalen Argumente gibt es, die Tötung eines ungeborenen Menschen, um nur ein Beispiel zu nennen, zu rechtfertigen? Entweder man sagt, es ist kein Mensch, dann wäre es logisch zu sagen, Abtreibung ist in Ordnung. Oder man sagt, es ist ein Mensch, dann töten wir einen Menschen. Wo ist die Rechtfertigung? Mit dem Argument muss man sich nicht auseinandersetzen. Das ist das eine. Und das andere ist, für diejenigen, die verleumden, diffamieren, solche bösartigen Christen, die ja Rechte sind, die werden plötzlich zu Widerstandskämpfern. Das sind geradezu Helden. Das ist natürlich eine wunderschöne Position in der Öffentlichkeit. Und das ist auch das Gefährliche. Ich würde diese Strategie nicht unterschätzen. Sie ist bösartig, aber kann durchaus wirksam sein.
Herr Professor Kepplinger, Sie wollten schon vorher was dazu sagen.
Ja, ich wollte nur an einen Satz von Franz Josef Strauß erinnern. Strauß hat immer stolz gesagt, rechts von der CSU ist die Wand. Er hat sich nicht gescheut zu sagen, die CSU ist rechts. Und man darf sich nicht alles abkaufen lassen. Wer schon erzittert, wenn er rechts genannt wird, der hat es irgendwo auch verdient. Es braucht auch einen gewissen Mut, seine eigene Meinung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Und ich finde es vollkommen falsch, wenn man schon jammert, wenn man rechts genannt wird. Es ist vollkommen richtig, was Sie gesagt haben, wenn diese Schlagworte kommen mit Fundamentalist. Das ist eine ganz andere Sache. Aber wenn man sich in Deutschland die Position als rechts tabuisieren lässt, fehlt die Hälfte in dem Meinungsspektrum. Und so kann eine Demokratie auf Dauer nicht leben. Dann wandert diese Meinung in den Untergrund. Und aus dem Untergrund kommt sie unter dem Namen Pegida oder irgendwie wieder irgendwann mal hoch. Ja? Das heißt, das kann nicht funktionieren. Und die Medien sind hier seit 10, 15, 20 Jahren auf einem Irrweg, aus bestimmten Gründen, über die man reden kann. Aber es ist auf jeden Fall nicht im Sinne einer liberalen, offenen Diskussion der Probleme, die diesem Land ins Haus stehen.
Frau Kubi, Sie wollten auch was dazu sagen.
Ja, eine Ergänzung zu dem, was Herr Professor Allenfelder gesagt hat. In dieser BR2-Sendung, die ja aus dem Bayerischen Rundfunk kam, und zwar aus der Redaktion Religion und Kirche, und die darauf zielt, dass gläubige Christen aus der Kirche rausgedrängt werden und die Bischöfe sich von ihnen distanzieren. Das ist das eigentliche Ziel dieser Sendung. Die gipfelte in einem Satz, den ich mir hier aufgeschrieben habe, weil ich ihn korrekt zitieren will. Zitat: Bisher zündeln fundamentalistische Christen nur verbale Sprengsätze. Schauen Sie mal bei Ihrem Nachbarn vielleicht, ob die Weste ein bisschen dick ist, ja? Also das ist unglaublich. Und deswegen ist es nicht, ich jammer darüber nicht. Es macht mir eigentlich auch nicht so viel aus, ob ich als rechts bezeichnet werde. Aber in diese Richtung geht es. Wir müssen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Kommt in dieser Sendung auch vor.
Ja, da würde ich mal gerade die Regie bitten. Ich habe einen Ausschnitt gerade mit diesem Verfassungsschutzsatz vorbereitet. Die Bayern 2 Sendung. Herr Steele, Herr Nyquist.
Darf
funktioniert nicht, dann wollte Herr Professor Ahlenfelder erst noch. Ja?
Ja, vielleicht nur ganz kurze Frage. Muss man schon weinen, wenn man als rechts bezeichnet wird? Darum ging es mir nicht. Also ich denke, da sind wir uns einig. Was versucht ist, man nimmt Christen, nennt sie fundamentalistisch, man nennt sie rechts und so weiter und schiebt sie dann immer weiter in ein braunes Umfeld. Und da ist rechts mittlerweile, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, geradezu als Synonym für rechtsextrem.
Auch gerne noch
das
sagen.
Das muss man klar sehen. Und das zu ignorieren und einfach zu sagen, na und, bringt nicht weiter. Wenn es so verstanden wird in der Öffentlichkeit, dann ist es gefährlich. Und genau so wird es verstanden.
Genau, wir haben überall Bündnisse gegen rechts. Die heißen nicht Bündnis gegen rechtsextrem, sondern die heißen Bündnisse gegen rechts. Und die haben sich total etabliert, überall in Deutschland. Und wir haben eben, ich weiß nicht, wie lange Franz Josef Strauß jetzt tot ist, aber ich glaube über 20 Jahre, oder? Also das ist wirklich, da hat sich was getan in der Zeit. Insofern ist das eben tatsächlich problematisch, wenn man als rechts bezeichnet wird, weil es eben nicht harmlos sein soll. Es soll definitiv rechtsextrem quasi insinuieren.
Wieso sind überhaupt Werte rechts, für die wir eintreten? Wer kommt denn auf die Idee, das als rechts zu bezeichnen, wenn wir für Grundwerte unserer Gesellschaft eintreten? Das ist für mich ein Fragezeichen.
Ja, richtig, ja, genau.
Herr Professor Kepplinger, Sie sind relativ kurzfristig eingesprungen. Für dieses Podium war ursprünglich mal der Nuntius Erzbischof Eterovic vorgesehen, aber weil heute gleichzeitig die Erzbischofsweihe in Hamburg stattfindet, deswegen musste er weg. Sehe ich gerade, die Regie hat die Folie gefunden, also Sie können hier noch mal sehen. Unten steht es: Außerdem prognostiziert er den Kirchen eine düstere Zukunft. Liberale Gläubige treten aus, übrig bleibe der rechte Rand, war in dieser Sendung zu hören. Oder heißt das im Umkehrschluss, der Verfassungsschutz könnte es richten, die APO von christlich rechts aufmischen? Man habe die Szene im Blick, müsse aber priorisieren, heißt es dort auf Anfrage. Zunächst müsse man die gewaltbereite rechte Szene im Blick behalten. Das sind schon heftige Worte. Frau Professor Ahlenfelder, wollten Sie noch irgendwas dazu kommentieren?
Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wird versucht, Christen, denen Nächstenliebe ans Herz gelegt ist, auf eine Stufe zu stellen mit einer widerwärtigen Mordideologie wie dem Nationalsozialismus. Das ist unfassbar. Man geht hin und sagt, Lebensschützer sind nah an den Rechtsextremen. Also wir haben Leute, die sich für den Schutz der Schwächsten einsetzen, und die werden auf eine Stufe gestellt mit Leuten, die harmlose Menschen in ein Lager sperren und dort massakrieren. Das ist eine Perversion, was hier läuft.
Herr Professor Kepplinger, ich bin gerade sozusagen unterbrochen worden. Sie sind kurzfristig eingesprungen für den Nuntius, der heute bei der Erzbischofsweihe in Hamburg ist. Hatten Sie keine Sorge, wenn Sie sich jetzt hier heute auf dieses Podium setzen, dass Sie dann von Frau Dr. Florin als rechts irgendwie gebrandmarkt werden, weil Sie sagen, es ist ja nicht so schlimm, wenn ich jetzt rechts stehe, wie Franz Josef Strauß das schon gesagt hat?
Also wissen Sie, von Ernst Jünger stammt der Satz, wer sich grün macht, den fressen die Ochsen. So ist das nun mal. Also warum sollte ich mir da Sorgen machen? Und außerdem noch ein Satz zu dem Bayerischen Rundfunk. Wissen Sie, ich bin so lange in dem Geschäft, das können Sie nicht ernst nehmen. Ja? Das ist für mich Kabarett. Nicht? Da braucht es jemand, der Witze drüber macht. Ja? Das ist ein Journalist, der sowas schreibt. Da kann man doch nur sagen, ich habe Mitleid mit dir. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Professor Dr. Spindler.
Ja, also ich will es jetzt nicht verharmlosen, aber ich sehe es auch nicht so schlimm. Warum? Weil es ja auch zumindest die Möglichkeit gibt, sich zu beschweren. Es laufen ja auch jetzt diese Rundfunkbeschwerden. Die müssen auf jeden Fall Stellung nehmen vom Bayerischen Rundfunk. Aber ich möchte noch was anderes hinaus. Wissen Sie, das ist nicht so, dass da sich so ein paar zusammentun,
die gibt's auch. Aber in dem Fall glaube ich es nicht, dass sie sich zusammentun und dann mit einer Strategie das monatelang einüben, damit diese böse Frau Kubi und Konsorten dann ein für alle Mal mundtot sind, sondern das hat auch, ich möchte es anders sagen, das ist auch ein Bildungsproblem. Also wir haben jetzt in den Redaktionsstuben Leute sitzen, die sind so in meinem Alter, so etwas über die 40. Das ist die Generation Greenpeace. Ja, und die ist immer auf Alarm eingestellt. Das haben wir so an der Schule gelernt, dass der deutsche Wald stirbt. Da mussten wir uns ständig Filme ansehen mit düsterer Hintergrundmusik. Und es wurde uns gesagt, in 10, 15 Jahren gibt es keinen Wald mehr. Das heißt, der Alarmismus, und zwar grüner Art, ist einfach in das Anführungszeichen Bildungsgut eingegangen, und diese Leute sitzen halt jetzt in den Redaktionsstuben und dementsprechend äußern sie sich auch. Also das hat auch einfach mit der Bildung zu tun, und ja, wenn ich das noch ergänzen darf, die nationalsozialistische Bewegung, können Sie bei Goebbels nachlesen, hat sich gar nicht als rechts verstanden, sondern als links. Also insofern haben Sie Mut, wenn Sie mal eine rechte Position einnehmen oder eine Nationalkonservative, wie Sie Schenk, Graf von Stauffenberg und andere gehabt haben, dann sind Sie nämlich auf der Seite des Widerstands gegen den Nazispuk.
Herr Professor Kepplinger, Professor Spindler hat es gerade angesprochen. Es gibt keine Strategie, so klang es für mich jetzt gerade zumindest raus. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, man muss mehrere Dinge auseinanderhalten. Zum einen haben wir eine Art Angstblüte der Medien. Auf der einen Seite waren die Medien noch nie so mächtig, wie sie jetzt sind. Sie haben innerhalb von wenigen Jahren 2 Bischöfe und 2 Bundespräsidenten aus dem Amt gekippt. Auf der anderen Seite war die Existenzangst noch nie so groß wie heute. Die Medien und die Journalisten fürchten, das ist das Ende der Medien. In 20 Jahren gibt es das alles gar nicht mehr. Das ist wahrscheinlich falsch, aber natürlich ist die Angst nicht unbegründet. Das ist das Erste. Das heißt, wir haben eine ganz extreme, stresshaltige Situation für viele Journalisten. Und Alarmismus ist, nehmen Sie Schirmacher als Beispiel für den Alarmismus-Journalismus, gefeiert von seinen Kollegen. Alarmismus ist sozusagen der Rettungsanker, den viele sehen. Ich halte das für falsch, aber die meisten Journalisten sehen das so. Das Zweite ist, man muss erkennen, wie regenerieren sich Journalisten? Nun, durch Kooptation. Es kommen junge Leute in die Redaktion, da sind ein paar Linke dabei, ein paar Rechte dabei, mehr Linke als Rechte. So ist es halt durch Selbstselektion. Und wer wird genommen? Es werden die genommen, die bleiben, die eher links sind. Auf diese Weise füllt sich sozusagen das Fass mit Linken. Mit der Konsequenz, wir haben heute in der Bundesrepublik, heute, das heißt jetzt 2005 ist die letzte Repräsentativbefragung im großen Stil, haben wir ungefähr 2 Drittel Journalisten bundesweit in allen Ressorts, die grün-rot sind. Und dabei ist die grüne Fraktion deutlich größer als die rote. Das ist einer der Gründe, weshalb die SPD kein Bein auf den Boden kriegt. Und diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Sichtweisen in den Redaktionen und diese 2 Drittel, übrigens 17% der Journalisten kann man der CDU, CSU und den FDP zusammen zurechnen, 17%. Vergleiche das mal mit den Wahlstimmen. Das heißt, hier ist eine unglaublich homogene Gruppe in den Redaktionen, und wenn Sie in die Politikredaktionen hineinsehen, ist sie noch homogener, und im Feuilleton ist sie noch homogener. Und jetzt ist die Welt, wie sieht die Welt aus Sicht dieser Journalisten aus?
Nun, ich darf Sie bitten, die Bühne zu verlassen.
Die gleiche Umfrage von 2005. Nun, ist das Publikum der Journalisten, jetzt die Frage geht an Journalisten, sind die politisch interessiert oder nicht interessiert? Antwort, die sind nicht interessiert. Sind die fortschrittlich oder konservativ? Die sind konservativ. Sind die politisch links oder rechts? Die sind rechts. Das heißt, Das Publikum ist aus Sicht der Journalisten etwas ganz anderes als sie selbst. Das ist nicht ihre Welt. Die sind konservativ, die sind rechts, die sind uninteressiert politisch, sie sind übrigens auch alt und dafür haben sie Geld und die Journalisten, die meisten, haben kein Geld. Das ist die Diskrepanz. Und das ist nicht der einzige Grund, aber das ist ein Grund, weshalb Journalisten bestimmte Missstände in der Gesellschaft schlicht nicht wahrnehmen. Die haben eine andere Wahrnehmung als die Mehrheit der Bevölkerung. Und innerhalb der Redaktionen bestärken sich die ähnlichen Wahrnehmungen der Kollegen zu einer subjektiven Wahrheit. Wer nicht diese Meinung teilt, der irrt nicht, der hat nicht eine andere Meinung, der versteht die Welt nicht. Der ist vollkommen falsch, der hat keine Ahnung von der Wirklichkeit. Nehmen die BSE-Krise. Wenn Sie sich, wie ich bei der BSE-Krise, einigermaßen informiert vor ein Publikum dieser Größenordnung gestellt haben und haben gesagt, es ist, wenn es um das Risiko von BSE geht, es ist gefährlicher zu heiraten, als Rindfleisch zu essen. Weil nämlich mehr Frauen erschlagen werden, als an Kreuzfeld-Jakob sterben. Da werden sie niedergemacht. Ja? Das heißt, die subjektive Wahrheit schlägt hier jede Evidenz, obwohl die Zahlen genau das belegen, was ich gesagt habe. Da können sie mit Zahlen gar nichts machen. Also das heißt, das sind zwei Welten und die Welt der Redaktion trifft auf eine, die ist eine in sich vollkommen gefestigte und die Welt der Redaktion draußen ist eine andere. Und letztes Argument dazu. Wer mit den Medien ein bisschen zu tun hat, und das sind ja viele, dann wird man angerufen und da ist ein Vorgespräch für irgendeine Diskussion und dann heißt es in dem Vorgespräch, was ist denn Ihre Meinung dazu und was ist denn Ihre Meinung dazu und dann noch eine dritte Frage. Und wenn Sie da die falsche Meinung haben, werden Sie nicht eingeladen, wenn Sie die richtige haben, oder Sie werden sozusagen als Kasper eingeladen, der in der Sendung geprügelt wird. Sie werden ein Prügelknabe. Das ist das Spiel. Das ist im Grunde kein Journalismus, der offen ist für eine Diskussion zwischen, sagen wir mal, zwar eine liberale Diskussion. Das ist keine Redaktion, die da tätig ist. Das ist ein Besetzungsbüro. Da werden Rollen besetzt für ein vorgefertigtes Drama nach dem Spielplan der Redaktion.
Herr Professor Kepplinger, hier möchte ich noch mal einmal nachhaken. Sie haben gesagt, 2/3 der Journalisten wären grün oder rot, die Mehrheit eher grün. Und die SPD bekäme deswegen keinen Fuß mehr an die Erde. Hat die CDU dann komplett versagt in der Medienpolitik?
Die CDU hat sich nicht vertan, sondern die CDU hat ja sehr viel unternommen, um etwas dagegen zu tun. Nur, man muss mal ganz klar sehen, in England, in Amerika, ich sage das mal so provozierend, wie es jetzt auch gemeint ist, in England und in Amerika gibt es eine Pressefreiheit im deutschen Sinn überhaupt nicht. Worauf gründet die Pressefreiheit in Deutschland? Nämlich auf Artikel 5. Der Journalist ist im Grunde der Träger der Pressefreiheit. In England und in Amerika ist ein Journalist ein Angestellter in einem Unternehmen wie der Angestellte im Elektrobetrieb. Wenn der Unternehmensleiter, der Chefredakteur, der wie immer dem Journalist sagt, du bist für Kernenergie, du bist gegen Kernenergie, aber ich hätte gern von dir einen Artikel morgen für die Kernenergie und der schreibt dir nicht, fliegt da raus, kein Kündigungsschutz. Das heißt, in England, in Amerika, in den traditionellen Ländern der Pressefreiheit hat der jeweils Vorgesetzte ein massives Durchgriffsrecht. Und es gibt einen Ablaufprozess, in dem die Manuskripte bearbeitet werden. Da kontrolliert der eine den anderen im Haus nach bestimmten Richtlinien. In Deutschland gründet die Pressefreiheit der Journalisten auf Artikel 5. Und ein Vorgesetzter wird es sich nicht nur dreimal, der wird es sich 5-mal überlegen, ob er dem Untergebenen ins Zeug fliegt. Wenn er das nämlich tut, dann werden die ganzen Kollegen nicht nur in der Redaktion, sondern auch in anderen Redaktionen sich sofort mit ihm solidarisieren. Und das ist auch die Antwort, warum Charlie Hebdo bei uns so gefeiert wurde. Hier ging es um die Interessen der Medien. Deshalb wurde Charlie Hebdo so gefeiert. Es ist ein Eigeninteresse, das dahinter steht. Und wenn Sie das andere nehmen, die Lügenpresse, die werden totgeschwiegen. Diejenigen, die das bezweifeln, das sind alles Idioten. Nicht? Also das ist das Prinzip. Aber ich will Ihnen zu lange sprechen.
Nein, aber haben Sie nicht das Gefühl, ist das jetzt an? Hallo? Haben Sie nicht das Gefühl, dass wir hier auch eine Entwicklung dahin haben? Also dass diesen Eindruck habe ich. Also ich habe den, und Sie haben ja eben auch selber gesagt, dass der Druck auf die Journalisten, allein der wirtschaftliche Druck, natürlich enorm ist, weil die Presse, also insbesondere die Printpresse, also die Druckpresse, ja kaum immer weiter zurückgeht. Die Abonnentenzahlen gehen ja unglaublich in den Keller bei fast allen Zeitungen. Das heißt, die müssen ständig Journalisten entlassen, die also dann darauf angewiesen sind, als Freie sozusagen ihr Geld zu verdienen. Und ich weiß es nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Qualität der, insbesondere der gedruckten Presse, enorm gelitten hat in den letzten Jahren und dass eben wirklich so eine Tendenz sich immer stärker wird, die eben auf Meinungsmache geht. Also man findet viel weniger wirklich gut recherchierte und einigermaßen ausgewogene, also sprich wirklich auch einem Thema gerecht werdende Beiträge, sondern immer mehr solche meinungsmanipulativen Dinge. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir hier auch so eine Tendenz haben, wie Sie sie jetzt gerade von England, Amerika und so weiter beschrieben haben, die vielleicht indirekt läuft, also über diesen Druck auf die Journalisten. Ich weiß es nicht. Aber
Herr Professor Kepplinger, bevor Sie antworten, vielleicht noch erst Frau Kubi.
Auch noch eine kleine Ergänzung dazu. Scheint wieder nicht anzusagen. Ja, es geht nicht. Doch, jetzt geht's. Also eine Wahrnehmung von mir, ich gehöre ja zu dieser 68er-Generation, da war der Spiegel ganz groß und man hatte den Eindruck noch, dass die Presse wirklich ein Korrektiv zur Macht ist. Und diese Funktion ist nicht mehr da. Jetzt ist der Eindruck, dass die Presse immer mehr ein Teil der herrschenden politischen Klasse wird und nicht mehr dieses Korrektivfunktion hat, warum es überhaupt die Pressefreiheit gibt.
Also zwei Dinge dazu. Erstens zu dem Argument, dem Niedergang in den letzten Jahren, das ist eine reine Legende. Die Auflage der Presse sinkt seit Anfang der 70er Jahre und zwar stetig. Es ist einfach Unsinn, es ist einfach nicht wahr, dass die Presseauflage unter dem Eindruck des Internets zurückgegangen ist. Es ist ein ganz stetiger Prozess. Und Frau Nölle kam in den 70ern, in den 80er Jahren immer voller Frust von den Tagungen der Verleger zurück, wenn sie die Daten präsentiert hat, wie die Auflage zurückgeht und dass sie bei den Jungen noch stärker zurückgeht als bei den Alten. Sie war immer vollkommen verzweifelt, weil die das nicht wahrhaben wollten. Die Ursache der jetzigen Krise ist eine ganz andere. Die Ursache der jetzigen Krise ist das dramatische Wegbrechen der Anzeigeneinnahmen. Und die werden auch nie mehr kommen. Die sind immer wieder mal bei Wirtschaftskrisen eingebrochen, aber dann sind sie wieder gekommen. Und die Anzeigeneinnahmen sind ein Drittel bis zur Hälfte sind die weggegangen. Bei der FAZ ist nahezu der gesamte Stellenmarkt weggebrochen. Das war also einer der großen Einnahmequellen. Also insofern, die stehen mit dem Rücken zur Wand, aber es ist falsch zu meinen, man hätte das nicht sehen können. Man konnte das seit langem sehen. Sie wollten es nicht sehen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wissen Sie, ich habe vor einigen Jahren eine repräsentative Befragung von Hauptstadtkorrespondenten gemacht und von Bundestagsabgeordneten. Und unter anderem wurde gefragt, wie viel Macht haben denn die Medien über die Politik und wie viel Macht hat die Politik über die Medien? Nun, beide Gruppen, die Journalisten, die Hauptstadtkorrespondenten und die Bundestagsabgeordneten stimmen darin überein, und zwar massiv. Die Medien haben mehr Macht über die Politik als die Politik über die Medien. Das war 1972 bei einer ähnlichen Befragung genau umgekehrt. Damals haben beide Gruppen, die führenden Personen aus den Medien wie aus der Politik, gesagt, die Politik hat mehr Macht als die Medien. Wir haben innerhalb von 40 Jahren aus der Sicht der Akteure eine Umkehrung der Machtverhältnisse, und zwar aus Sicht beider Akteure. Und wir haben dann im Anschluss an diese Frage, wie viel Macht haben die gleichen Befragten gefragt, wie viel Macht sollen die denn haben? Und da ist das Ergebnis, die Bundestagsabgeordneten, alle sagen, die sollen weniger Macht haben, weil Macht ist in Deutschland nicht gut, also besser ist weniger. Aber wenn man dann das vergleicht, was sagen die Bundestagsabgeordneten? Die sagen, das ist eine Maßskala, ich will das jetzt mit Zahlen, die da verschonen, die Bundestagsabgeordneten sagen, wir wären zufrieden, wenn die Politik genauso viel Macht hätte wie die Medien. Und die Hauptstadtkorrespondenten sagen, wir wollen zwar weniger Macht, als wir bisher haben, aber der Abstand, der Machtüberhang, den wir haben, der soll dreimal so groß sein, wie er jetzt schon ist. Das heißt, wir haben ja ein extremes Machtbedürfnis bei den Hauptstadtkorrespondenten. Wir haben in der deutschen Presselandschaft eine Machthybris im Journalismus. Und diese Machthybris ist nicht unbegründet. Die Macht ist real vorhanden. Warum ist das so? Ich will da nur ein Beispiel nehmen. Früher hatten die Parteien im Grunde einen relativ eigenen Zugang zur Bevölkerung. Die SPD über die Parteipresse, die CDU und CSU über die Kirchenpresse. Und dann gab es noch die großen Veranstaltungen. Die gibt es ja alle gar nicht mehr. Wer heute nicht im Fernsehen auftritt als Minister, der existiert für die Leute nicht. Man kennt sie doch gar nicht. Das heißt, er hat überhaupt keine Chance, in der Öffentlichkeit sich zu präsentieren. Diese Macht ist real, die ist nicht gedacht von irgendjemand. Und insofern ist diese Hybris im Journalismus ist durchaus berechtigt. Und wenn jemand wie ein Spiegeljournalist den Tibas van Els abschießt und jemand von der Bild-Zeitung und von der FAZ den Wolf, dann ist das die Krönung seiner Karriere. Das muss man mal ganz klar sehen, das ist die Realität.
Vielen Dank, Herr Professor Kepplinger, für Ihre Erläuterungen. Ich möchte noch mal das Thema etwas wechseln. Ich habe schon erwähnt, eigentlich war für dieses Podium Erzbischof Eterovic, der apostolische Nuntius für Deutschland, vorgesehen. Erzbischof Eterovic hat letzten Juni eine beachtliche Predigt gehalten. Vielleicht kann die Regie einen Ausschnitt daraus einblenden, aber ich lese trotzdem auch unabhängig davon schon mal diesen Abschnitt vor. Erzbischof Eterovic hat in Aachen gepredigt: Wir denken an die vielen Brüder und Schwestern in der gegenwärtigen Welt, die bis zum Tod verfolgt werden aufgrund ihres christlichen Glaubens. Es gibt eine Weise der Verfolgung, die mehr verschleiert ist, auch in Europa, in den Ländern mit christlicher und demokratischer Tradition. Wie anders soll man die Akte nicht nur der religiösen Intoleranz, sondern auch der Gewalt gegen Christen interpretieren. Wie sind die Absichten der Verhöhnung des christlichen Glaubens zu verstehen und die Förderung von Werten, die im offenen Widerspruch zum Evangelium stehen, das auch heute noch ein wichtiger Bezugspunkt für mehr als 70% der Bevölkerung in der Europäischen Union ist? Herr Professor Ahlenfelder, würden Sie dem Nuntius zustimmen, dass es bei uns, dass es in Europa eine verschleierte Form von Christenverfolgung gibt? Was sagen Sie als Experte, Antidiskriminierungsexperte dazu?
Ja, die Frage ist, wann beginnt Verfolgung bei Christen? Können wir das auf eine Stufe stellen, was in Europa passiert, mit dem, was in Nordafrika passiert, was im Nahen Osten passiert? Nicht wirklich. Das ist ganz klar andere Qualität. Gibt es Feindseligkeit, Angriffe, Übergriffe, die sich steigern gegen Christen? Ja, das sehe ich sehr wohl. Das ist ein Problem. Wir haben eben schon angesprochen, Christen, die in der Öffentlichkeit diffamiert werden, die verleumdet werden, deren soziale Existenz vernichtet wird, weil sie sich zum Christentum bekennen und den entsprechenden Forderungen. Das ist für mich Diskriminierung, das ist Einstieg in die Verfolgung. Und ich muss hier an dieser Stelle auch mal auf die... auf die juristische Seite hinweisen. Wir haben zurzeit in Deutschland eine relativ geschützte Situation. Ich komme vom Arbeitsrecht her. Wenn Sie aufgrund Ihrer Religion bestimmte Tätigkeiten nicht ausüben dürfen, muss Ihr Arbeitgeber darauf Rücksicht nehmen, muss Ihnen eine andere Tätigkeit zuweisen. Nur wenn das nicht geht innerhalb des Betriebes, darf er Sie entlassen. So ist die Situation. Das ist relativ weitgehend, wenn man es mit anderen Staaten vergleicht. Wir haben relativ gesicherte Positionen der Konfessionen durch Bundesverfassungsgericht, Verträge etc. Das heißt, zurzeit sieht es auf der juristischen Seite relativ gut aus. Was mir wirklich Sorgen macht, ist die Situation in den USA, in Großbritannien und anderen westlichen Staaten. Da sieht es nämlich ganz anders aus. Dort werden Christen entlassen, weil sie ein kleines Kreuz tragen, Großbritannien, weil sie anbieten, für die Eltern eines Schulkindes zu beten, weil sie überhaupt mal über Gott gesprochen haben. Ein Paartherapeut wird entlassen, weil er sagt, ich möchte keine homosexuellen Paare therapieren, obwohl es genügend Arbeit für ihn gibt. Das ist nicht so, als ob es eine homosexuelle Paare bei dem gegeben hätte. Oder ein Standesbeamter in Großbritannien wird entlassen, weil er sagt, ich als Christ kann keine Trauung, sogenannte Trauung von Homosexuellen durchführen, obwohl genügend andere Kollegen da waren, die das hätten übernehmen können. Das sind Probleme, die auch in Deutschland langsam aufkommen werden. Häufig wird das Ganze begründet mit Antidiskriminierungsvorschriften. Das ist für mich ein klares Missverständnis. Selbstverständlich ist es richtig und gut, dass niemand sachgrundlos schlechter behandelt wird, nur weil er alt, behindert, homosexuell oder was auch immer ist. Darum im Arbeitsleben. Das hat er nicht zu suchen. Nur genauso wenig darf jemand diskriminiert werden, weil er Christ ist und dementsprechend leben will. Das muss geachtet werden. Und diese Vorschriften stammen ursprünglich aus den USA, wo es ja interessante Blüten treibt, bis hin und dann über Brüssel auch in Deutschland eingeführt als EU-Richtlinie aus dem Jahre 2000. Diese werden einheitlich vom Europäischen Gerichtshof und nicht von deutschen Gerichten ausgelegt. Es ist schön, dass wir die Tradition der Religionsfreiheit haben. Das interessiert aber den EuGH nur bedingt. Das heißt, dort können ganz andere Urteile kommen. Ich weiß nicht, wie die entscheiden werden. Es kann auch sein, dass alles gut geht. Nur die Tendenz in den westlichen Staaten ist für Christen nicht angenehm. Darauf müssen wir achten. In einigen Jahren werden wir es hier haben. Es gab zuletzt einen Fall, wenn ich das richtig sehe, aus Köln. Dort hat sich jemand geweigert, Hochzeitsräumlichkeiten an Homosexuelle zu einer sogenannten Trauung zu vermieten. Dafür muss er Schadensersatz zahlen, weil er das so gesagt hat. Das sind Fälle, wie sie in den USA regelmäßig vorkommen. Fotografen, die sich weigern, daran teilzunehmen, Bäcker, die sich weigern, die Hochzeitstorte zu machen und so weiter, die werden in den Ruin getrieben und müssen ihr Geschäfte zumachen. Das passiert da reihenweise. Die Frage ist, was wird in Deutschland passieren? Erste Verfahren in Großbritannien, die Richtung gibt's ja. Und da haben sie eine ähnliche Rechtslage, beruhend auf den EU-Richtlinien. Es hängt also sehr davon ab, wie wird das ausgelegt werden. Wir haben ein Problem, das auf uns zukommt. Wir haben es noch nicht in der Schärfe, wenn wir jetzt mal vom Schulsektor absehen. Was passiert eigentlich mit Lehrern, die sich weigern, die Sexualkunde der Vielfalt von Frau Tudor anzuwenden mit diesen unsäglichen Arbeitshinweisen? Je nachdem, wenn es in einer Richtlinie festgelegt sein sollte, müssten sie bestimmte Grundlagen im Unterricht verwenden. Werden die dann entlassen? Werden die gemaßregelt? Was passiert mit Eltern, die ihre Kinder in einen solchen Sexualkundeunterricht nicht gehen lassen wollen?
Die werden kommen in den Knast, das haben wir ja schon.
Genau das. Das heißt, da gibt es auch Probleme. Oder Gynäkologen. Wer Gynäkologe werden will, so habe ich mir von Ärzten sagen lassen, wird auch aufgefordert, Abtreibungen vorzunehmen. Wie soll das ein gläubiger Christ, gläubiger Katholik machen? Damit haben wir ein de facto Verbot von gläubigen Christen als Gynäkologen. Bitte schön, ich bin kein Experte für das Ärztliche, ich habe mir das von einem Arzt sagen lassen und nicht überprüft, deshalb mit Vorbehalt. Nur es ist ein Problem, das hier sich androht in Deutschland. Wir werden da nur kurze Zeit noch warten müssen. So, Frage, ist das Christenverfolgung? Nun, wenn Christen Lohn und Brot genommen wird, wenn de facto Berufsverbote sich entwickeln, dann kann man schon sagen, dass wir jedenfalls im Einstieg zur Christenverfolgung sind. Und wie wir hier sehr schön gesehen haben, mundtot machen von Christen in der Öffentlichkeit, verhindern, dass christliche Themen angesprochen werden oder aus christlicher Sicht argumentiert wird. Das ist gefährlich.
Vielen Dank, Professor Ahlenfelder. Der Nuntius hat diese Predigt, aus der ich vorhin zitiert habe, hat dort drin trotzdem gesagt, das Wort Gottes, das wir gehört haben, ermahnt uns, Jesus und seine frohe Botschaft ohne Angst zu bezeugen. Und heißt es ja in der Heiligen Schrift auch, wir sollen klug sein wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Herr Professor Spindler, wie schlangenklug soll man denn sein, wenn man dabei riskiert, medial vernichtet zu werden?
Also ich bin kein Schlangenexperte, aber Schlangen beißen zu, manchmal, nicht immer, weil manchmal sind sie auch schon satt. Und manche haben sogar giftige Zähne. Die sollte man auch das eine oder andere Mal vielleicht verwenden. Würde ich jedenfalls unter Klugheit durchaus subsumieren. Aber die Tugend der Klugheit erfordert auch, manchmal innezuhalten. Es sich vielleicht nicht zu äußern. Weil sich manche Kritik am Glauben, am Christentum, oder überhaupt an Positionen sozusagen von selbst entlarvt, als unfair, als falsch. Also mit sowas muss man auch rechnen, mit solchen Rückkopplungen. Also manchmal ist es wirklich besser zu schweigen. Deswegen müssen Sie jetzt nicht in einen Schweigeorden eintreten. Ich gehöre auch nicht zu einem an. Aber abends muss dann auch mal Silenzium sein. Also wirklich auch ins Schweigen gehen. Und wenn ich vielleicht das mal noch geistlich etwas aufgreifen darf, indem man Angriffe solcher Art auch erduldet und mal aushält, gibt man auch ein Zeugnis, tut man ein bisschen Buße, schadet auch nicht, und übt einen einfach auch in der Demut. Also ich bin da letztendlich ziemlich zuversichtlich. Man muss Angriffe aushalten, zumal sie ja auch im Evangelium von Jesus angekündigt worden sind. Das ist ja jetzt nichts Überraschendes, nicht? Also insofern, wenn man sich wie eine Schlange verhalten soll, manchmal zubeißen, manchmal sich zurückziehen, sich davonschleichen und denken, schleicht's ihr euch doch.
Herr Professor Kepplinger, haben Sie auch noch einen Tipp zur Schlangenklugheit als Medienwissenschaftler?
Ich denke, ja, man sollte zum Beispiel auch sorgfältiger die Begriffe wählen. Nehmen Sie den Begriff Lügenpresse. Wissen Sie, das heißt ja eigentlich implizit, die Journalisten wissen es besser und sie lügen. Das geht völlig am Problem vorbei. Die lügen nicht, die glauben das, was sie sagen. Das ist das Problem.
Und das Herr Professor, man merkt, dass Sie aus Mainz sind. Man merkt, dass Sie aus Mainz sind.
Das Zweite ist auch so ein Begriff wie Meinungsdiktatur, ist einfach zu angreifbar. Das ist keine Diktatur, das verkennt den Prozess, das ist eine Hegemonie, kann man vielleicht sagen. Ja? Aber ich würde so einen Begriff wie Diktatur nicht verwenden. Jeder einigermaßen kluge Journalist wird Sie in einer Diskussion aushebeln und wird Ihnen vorwerfen, dass Sie den NS-Staat mit der hiesigen Situation gleichsetzen. Also diese Angriffsflächen kann man sich sparen. Man sollte die Sache präzise und möglichst locker nehmen und standhaft sein und sich, ich sag jetzt mal, mit Blick auf Sie mache ich einen großen Bogen. Wissen Sie, das Kreuz war bei den Römern eine der übelsten Tötungsarten. Und gelegentlich muss man das Kreuz auch stolz tragen. Und wenn einer sagt, du bist rechts, dann sage ich, okay, ich bin rechts. Und jetzt, was machen wir weiter? Los, aus.
Frau von Beverförde, Sie wollten noch was ergänzen.
Reizt mich jetzt einfach doch noch mal was dazu zu sagen, weil ich finde, Sie haben völlig recht. Man muss sich nicht jeden Schuh anziehen. Völlig d'accord. Und es gibt so viele Diffamierungen. Also ich meine, ja, jeder, der ein bisschen an der sozusagen in diesen Themen steht, wie wir das tun, kriegt von bestimmten Kreisen wird er also permanent mit fürchterlichen Vokabeln belegt. Das darf einen in der Tat nicht tief berühren. Also da bin ich völlig bei Ihnen und da muss man sich überhaupt nicht über jede Veröffentlichung und so weiter echauffieren. Da macht man sich im Grunde selbst nur lächerlich. Also das sehe ich ganz genauso. Von daher also manches wirklich auch an sich runtergleiten lassen und gelassen ertragen, völlig in Ordnung. Aber was Sie zuerst gesagt haben, möchte ich jetzt auch nochmal bestätigen. Hin und wieder muss man mal gezielt zubeißen. Das ist absolut notwendig und es ist wirkungsvoll. Und ich möchte mal als Beispiel, weil wir jetzt so viel über diese Sendung gesprochen haben, über die Bayern 2 Sendung, die ja den netten Titel hatte, APO von christlich bis rechts, Fragezeichen, und schon in der Ankündigung auf der Webseite bereits, glaube ich, Fundamentalisten gleich, stand schon gleich im Obertext. Also es war ein beeindruckender Obertext, der bereits klar machte, also völlig eindeutig, diese ganzen Leute, die dort da vorkommen würden, wirklich in eine Ecke steckte und diffamiert. Das war beeindruckend. Es hat, glaube ich, schon eine ganz nette Wirkung gehabt, dass da sehr viele Leute sich beschwert haben. Und wir haben dazu aufgerufen, als Familienschutz einfach mal im Newsletter die Leute aufgerufen, wer das Lust hat, mal eine Beschwerde zu schreiben. Und das war, glaube ich, eine gute Sache, weil Das wirkt, ja. Das wirkt, wenn dann doch mal viele Leute sich beschweren. Das kann man dann nicht mehr einfach so ignorieren. Und das ist dann mal an einer Stelle gezielt zugebissen. Und ich finde, das muss man tun, denn sonst, wenn man immer nur alles erträgt, also das ist dann in dem Falle unklug, weil man quasi, ja. Weil man sonst ja letztendlich zustimmt. Also wenn man nichts sagt, das hatten wir ja heute auch schon einmal, nichts tun ist letztendlich dann auch Zustimmung. Und die muss man dann schon an bestimmten Stellen, darf man die dann nicht geben, diese Zustimmung. Da muss man schon auch mal was dagegen sagen.
Meine Damen und Herren, wir sind fast am Ende der Sendezeit angekommen. Sie wollen also zubeißen, Freifrau von Beverförde. Ich glaube auch nächsten Samstag. Vielleicht sagen Sie was dazu, kommenden Samstag.
Ja, also am nächsten Samstag. Hallo, ja, also nächsten Samstag, 21. März, haben wir die nächste Demo für alle in Stuttgart. Um 15 Uhr auf dem Schillerplatz geht's los mit einer Kundgebung und anschließend einem Gang durch Stuttgart, also einmal Straße rauf, Straße runter. Ich lade herzlich dazu ein, dorthin zu kommen. Es ist wirklich wichtig, dass wir Flagge zeigen, dass wir einfach in diesem Land nicht alles mit uns machen lassen. In diesem Falle, es geht wirklich um den Bildungsplan in Baden-Württemberg, um die Gender-Ideologie, die in die Schulen, in die Kindergärten reingedrückt werden soll und um vor allem gegen die Sexualisierung. Also wir demonstrieren für Ehe und Familie, gegen Gender-Ideologie und Sexualisierung. Und ich lade Sie ganz herzlich ein, zahlreich dorthin zu kommen.
Ich bitte noch einmal die Regie, einen Text von Papst Franziskus an die Wand zu werfen. Manchen ist er vielleicht schon bekannt, aber er hat auch da was zum Thema Umerziehung gesagt, und zwar ziemlich deutlich. Sie können den Text auch bei Kirche in Not am Stand bekommen. Er spricht dort, dass ein Erzieher ihn angesprochen hat und dass ihm die Situation vorkommt wie eine Umerziehung, wie sie auch schon unter anderen diktatorischen Verhältnissen stattgefunden hat. Also insofern haben Sie Papst Franziskus auf Ihrer Seite, Freifrau von Beverförde. Ja, wir haben es gerade gehört, wir sind im Spannungsfeld. Einerseits, dass wir auch mal unseren Mund halten müssen, aber andererseits zubeißen müssen, wenn es gerade mal wieder passend ist. Ich habe vor einer Woche einen Brief zugeschickt bekommen von einem Priester, der hat 50-jähriges Priesterjubiläum gefeiert und hatte mir eine besondere Briefmarke mitgeschickt. Auf dieser Briefmarke war Karl Leisner abgebildet mit seinem bekanntesten Ausspruch: Segne auch höchster meine Feinde. Ich glaube, da müssen wir Christen immer wieder dran denken, wenn wir glauben, wir sind jetzt angegriffen, dass wir unsere Feinde segnen. Und auf der anderen Seite hat Jesus auch gesagt: Warum schlägst du mich? Habe ich Unrecht getan? So weise es mir nach. Er hat sich also auch nicht alles bieten lassen. Mit diesen Worten möchte ich schließen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank hier an die Runde, an unsere Gäste, Professor Kepplinger, Freifrau von Beverförde, Professor Ahlenfelder, Professor Spindler und Gabriele Kubi.